Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer in der vergangenen Woche durch eine größere Einkaufsstraße gelaufen ist, der hat sich vielleicht gewundert, dass so viele Menschen unterwegs waren, trotz immer noch geltender Abstandsregeln. Dabei wurde doch viel darüber gesprochen, dass die Menschen die Lust am Konsum verloren hätten. Ob das stimmt, dem gehen wir in dieser Ausgabe von Kultur heute nach. Außerdem schauen wir auf das Theaterfestival Impulse, auf das Filmfestival Nippon Connection und eine Ausstellung in Dresden anlässlich 300 Jahre Kupferstichkabinett. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Rheingold, Rheingold, reines Gold, singen die drei Rheintöchter. Wir gehen zuerst in die Oper. Und diese gehört wahrscheinlich zu den meistgespielten in Deutschland, zusammen mit den weiteren Teilen aus dem Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Das Rheingold. Ein Stück über Macht, Begehren und Gier. Die Deutsche Oper in Berlin hatte für diese und die kommende Spielzeit einen Ring unter der Regie von Stefan Herrheim geplant, der nun wegen der Corona-Krise unter ganz anderen Bedingungen startete. Das Rheingold wurde auf das Parkdeck der Deutschen Oper verlegt. Das Orchester deutlich, also 75% reduziert, ebenso die Sitzplätze. Und obwohl das vielleicht ein wenig nach Schonkost für Opernfans klingt, könnte man andererseits auch sagen, endlich wird wieder gespielt. Frage an unseren Opernkritiker Uwe Friedrich. Konnte man denn gestern eine gewisse Erleichterung in Berlin spüren, dass die Kunst wieder vor Publikum auf die Bühne darf?
Also es gab schon ein gewisses Ausgehungertsein dieses Publikums, dieses sehr speziellen Publikums auf dem Parkdeck. Hinter mir saß jemand, der dann ganz laut in den Applaus ein Danke hineinrief. Daran merkt man klar, es gibt ein Verlangen nach Oper. Es war gestern Abend so, wir sind so um die 170 Karten gehen. Ja, man kann gar nicht sagen in den Verkauf, kosten 5 € bei der Buchung und dann ist man aufgefordert, oder zu viel zu geben, wie einem das wert war. Und die sind auch sofort weg gewesen, die Karten. Und gestern Abend war so ein Honoratiorenpublikum da und viele vom Förderkreis. Also mit so einer echten Öffentlichkeit, die der große Saal mit seinen 2000 Plätzen oder knapp 2000 Plätzen nebenan geboten hätte, kann da eigentlich nicht die Rede gewesen sein. Aber das ist natürlich ganz wichtig, auch für die Leute im Haus, die eigentlich gestern Premiere hätten haben sollen. Das ist weitgehend die Besetzung, die vorgesehen war. Die hatten das natürlich alle studiert, die wollen raus und die sind jetzt eben auch rausgekommen mit ihrem Gesang.
Das Rheingold ist ja eine Oper, für die Abstandsregeln, wie für andere Opern auch, eher ungünstig sind. Zum Beispiel, wenn der Riese Fafner seinen Bruder Fasold erschlägt. Was hat man sich da gestern einfallen lassen?
Hier war es so, dass der Bruder den anderen mit so einer Art Speer niederschlägt oder ersticht. In der Tat fiel mir dann auch irgendwann auf, die sind alle weit voneinander weg. Normalerweise kämen die sich sicherlich näher auf der Bühne. Da wird viel auf Abstand geachtet. Und das ist natürlich für dieses Kammerspiel und für diese ganzen kleinen Sticheleien und auch witzigen Dinge, die ja durchaus im Rheingold passieren, nicht besonders förderlich.
Die Musik von Wagner ist für große Orchester geschrieben. Im Bayreuther Festspielhaus gibt es ein ganz auf das Musiktheater abgestimmtes eine Akustikarchitektur. Was konnte denn das Parkdeck mit kleinem Orchester da bieten gestern?
Das ist die Fassung von Jonathan Dove, die von vor einigen Jahren entstanden ist für Aufführungen in England, wo man den ganzen Ring dann kondensiert hat auf 2 Abende. Die Orchestrierung funktioniert verblüffend gut. Das ist ein Streichquintett und ganz viele Bläser und nur ganz selten vermisst man den großen Orchesterklang. Es ist natürlich so, dass Streicher, wenn sie in großer Formation auftreten, so ein bisschen eine gruppendynamische und psychologische Geschichte. Da spielen die besser, da spielen die befreiter und haben einen saftigeren Ton, als wenn jeder einzeln denkt, jeder hört jetzt meine Fehler. Und spielte aber jetzt nicht so eine große Rolle. Die hatten auch Lust unter Leitung von Donald Runicles, dem Generalmusikdirektor der Deutschen Oper. Also diese Fassung ist eigentlich kein Problem und auch die Sänger haben sich da sehr gut geschlagen. Derek Welton als Wotan zum Beispiel. Beispiel macht das gut. Annika Schlicht, eine überzeugende Fricka. Da kann man wenig dran nörgeln. Dieser Hof, dieses Parkdeck ist wie ein geschlossener Hof und hat eine etwas hallige Akustik, aber insgesamt funktioniert es.
Ich höre trotzdem, Uwe Friedrich, ein großes Aber im Hintergrund. Möglicherweise bilde ich mir das ein, aber vielleicht hat das auch was mit der Ortswahl zu tun, die ja doch ein bisschen aufgezwungen war. Es war nicht gezielt ausgesucht, sondern der Corona-Krise geschuldet. Also geht diese Ersatzinszenierung von Neil Barrymore auf?
Sie haben vollkommen richtig gehört, die geht überhaupt nicht auf, weil Neil Barrymore nämlich gar nichts mit dem Stück macht, gar nichts mit dem Ort macht. Das sieht aus wie eine erste Probe, eine Theater-AG, die mal das billigste und hässlichste aus dem Fundus eines mittelgroßen Stadttheaters gezogen hat. Es passieren grauenhafte Fehler in der Dramaturgie. Er da ist schwanger, darf sie nicht sein. Die Rheintöchter bringen das Rheingold aus Nibelheim herbei. Dürfen sie nicht. Und wenn sie es schon tun, die wollen nichts als den behalten, dann geben sie den doch nicht kampflos her. Dann, Fafner erschlägt seinen Bruder, lässt den Hort liegen. Also klar, es geht nicht weiter mit diesem Ring in dieser Art. Zum Glück, denn in Siegfried hätte Neil Barrymore dann ein Riesenproblem, wo er den Hort herkriegen soll. Also da klaffen so riesige Löcher. Das ist eine Art von Oper, nach der ich mich ganz bestimmt nicht gesehnt habe in den vergangenen Wochen.
Sagt sehr deutlich unser Opernkritiker Uwe Friedrich zur Parkdeck-Aufführung der Deutschen Oper von Richard Wagners Rheingold. Die Museen haben es schon einfacher, wenn es um die Öffnung unter Corona-Regeln geht, auch wenn dort die Anzahl der Besucher natürlich auch begrenzt ist. Bei der Ausstellung im Dresdner Kupferstichkabinett könnten sich also Schlangen bilden, denn es wird das 300-jährige Bestehen gefeiert und eine Auswahl aus dieser einzigartigen Sammlung mit über 500.000 Werken gezeigt. Seit 2004 ist das Dresdner Kupferstichkabinett im Residenzschloss untergebracht, wo die erste Ausstellung zur Feier 300 Jahre Kupferstichkabinett zu sehen ist. Carsten Probst berichtet.
Über mehr als 500.000 Blätter verfügt das Dresdner Kupferstichkabinett heute. Die Wurzeln der Sammlung liegen aber in der Kunstkammer der Wettinischen Fürsten. Sie werden im Prolog der großen Jubiläumsausstellung im Studiolo des Residenzschlosses vorgestellt. Mit Beginn der Aufklärung im 18. Jahrhundert setzte sich aber auch in Dresden eine wissenschaftliche Ordnung für die eigenen Kunstbestände durch. Johann Heinrich von Heucher, eigentlich der Leibarzt von August dem Starken, wird 1720 von diesem zum ersten Direktor für die grafische Sammlung ernannt und soll den damaligen Gesamtbestand an Stichen und Zeichnungen inventarisieren. 18 Jahre später dokumentiert Heucher seine Ordnung in Buchform nach 22 Schränken, sogenannten Büros, in denen die einzelnen Blätter nach Bildmotiven, Schulen, Ländern, KünstlerInnen oder Techniken sortiert sind. Diese Keimzelle des heutigen Kabinetts lässt die Jubiläumsausstellung am Anfang als begehbare Installation noch einmal aufleben. Kupferstichdirektorin Stefanie Buck.
Zwei Themen waren dort maßgeblich. Einerseits die höfische Repräsentation, das heißt das Beeindrucken anderer. Der Glanz als solches ist wichtig und eine Darstellung von sich selbst zu finden. Das war eine Zeit von Organisation von Wissen. Ja. Wie strukturiere ich denn Wissen und wie kann ich das denn auch mitteilen? Das ist die zweite große Seite, die Forschung.
Heuchers Schrankkabinett bildet exakt die Verschränkung beider Seiten ab. Der erste Schrank, zugleich am Beginn des Inventarbuchs der am meisten repräsentative, enthält die besonders beliebte italienische Schule, also die Meister der Renaissance, vor allem Raphael, dessen Malerei in Studienblättern und Stichen eifrig gesammelt wird. Im zweiten Schrank folgen Blätter zur Naturgeschichte. Sie galten als Ausweis für die Einbettung der Kunst in den Kosmos der Wissenschaften. Tier- und Pflanzenstudien riefen mit ihrem virtuosen Realismus und ihrer Farbigkeit auch ästhetisches Entzücken hervor. Es folgten Abteilungen zu flämischen, niederländischen und deutschen Malern, Porträts und bis hin zu chinesischer Tuschemalerei als besonderem Ausweis von Weltoffenheit. Die repräsentativen Interessen Augusts des Starken scheinen von den heutigen gar nicht so verschieden gewesen zu sein. Karl Heinrich von Heineken begründet dann als zweiter Direktor mit seinen internationalen Verbindungen und Neuerwerbungen ab 1746 die eigentliche wissenschaftliche Reputation, die das Kupferstichkabinett bis heute weltweit genießt. In großen inhaltlichen Sprüngen geht es dann weiter mit dem in Dresden besonders ausgeprägten Interesse an der Malerei der Romantik. Aber schon hier zeigt sich auch das große Problem dieser Ausstellung, das Direktorin Stefanie Buck selbst zu einer Art Stoßseufzer veranlasst.
300 Jahre natürlich muss man das feiern, das erwartet jeder, das erwarten wir von uns selbst. Aber wie will man das feiern?
Nicht annähernd vermag diese Jubiläumsausstellung mit ihren Highlights von Van Eyck über Dürer, Piranesi, Tiepolo, Hans Holbein, Rembrandt, Caspar David Friedrich bis hin zur Fotografie, die man seit 1898 sammelt, die Tiefe dieser Sammlung mit ihren über 500.000 Objekten abzubilden. Allein von Käthe Kollwitz' zeichnerischem Gesamtwerk verfügt man über einen Bestand von über 200 Arbeiten. In der Ausstellung findet sich eine einzige. Auch die 381 Arbeiten, die während des Nationalsozialismus als entartet beschlagnahmt wurden, können hier nur en passant erwähnt werden, ebenso wie die 5000 Zeichnungen und rund 45.000 druckgrafischen Werke, die auch nach der Rückgabe der als Kriegsbeute in die Sowjetunion verbrachten Sammlung bis heute als Kriegsverluste gelten. Das alles kann man im Jubiläumskatalog nachlesen. Zu den in der Ausstellung nur schmerzhaft kurz angedeuteten historischen Einschnitten gehört aber auch die Direktorenzeit von Werner Schmidt, der zwischen 1959 und 1989 das Kupferstichkabinett mit Ankäufen und Schenkungen zur klassischen Moderne im internationalen Diskurs gehalten hat. Und der auch zahlreiche unabhängige KünstlerInnen, die in der DDR und anderen Warschauer Paktstaaten vom offiziellen Kunstbetrieb ausgeschlossen waren, durch Ankäufe unterstützte. Gerade das Wirken Werner Schmidts hat dem Kupferstichkabinett seine Bedeutung für die Gegenwart mitgegeben, als Brücke zwischen der Moderne in Ost und West und als Bildergedächtnis ihrer gemeinsamen Herkunft aus der Zeit vor den beiden Weltkriegen.
Carsten Probst über die Ausstellung 300 Jahre Kupferstichkabinett Dresden, zu sehen im Residenzschloss noch bis September. Zum Jubiläum wird es noch weitere Ausstellungen geben. Die Öffnung der Museen, vieler Geschäfte oder Restaurants gehörte zu den ersten Maßnahmen der Lockerungsphase. Und in dieser ersten Zeit hat man erstaunt festgestellt, dass zunächst viel weniger Menschen kauflustig unterwegs waren als in der Zeit vor der Pandemie. In der Krise haben viele gemerkt, dass sie auch mit weniger Konsum leben können. Mittlerweile sind die Kaufhäuser und Geschäfte allerdings wieder voll. War also die Sinnfrage, ob wir diese Form von Konsum wirklich brauchen, nur eine vorübergehende? Darüber habe ich mit Dirk Hohnsträter gesprochen, Leiter der Forschungsstelle Konsumkultur in Hildesheim. Mit der Klimabewegung ist die Konsumkultur ja ohnehin schon in Frage gestellt worden, als moralisches Problem. Das steht aber bei einer Pandemie eher nicht im Vordergrund.
Richtig. Allerdings muss man sagen, dass die Pandemie etwas ermöglicht hat, was wir zuvor nicht kannten, nämlich dass wir gleichsam ein alternatives Szenario real erleben konnten, nämlich wie es zum Beispiel ist, wenn bestimmte Branchen verlangsamen oder zur Ruhe kommen. Das war natürlich eine ungewöhnliche Sache, weil es vorher immer hieß, das ist nicht durchsetzbar, wir können die Wirtschaft nicht stoppen und so weiter und schon gar nicht global. Und plötzlich erleben die Menschen weltweit, wie es anders sein könnte. Natürlich aus einem sehr schlimmen Grund und unter Zwang, aber man hat doch zumindest mal eine andere Erfahrung gemacht.
Glauben Sie denn als Konsumforscher, dass das Konsumverhalten, die Konsumkultur nachhaltig beeinflussen wird, also deutlich mehr als eben die Überlegungen zur Klimakrise?
Das ist die große Frage. Mein momentaner Eindruck ist, dass wir drei verschiedene Ebenen unterscheiden müssen. Also das eine sind kurzfristige Veränderungen, wie wir sie ja mit Lieferengpässen bei bestimmten Produkten erlebt haben oder dass verschiedene Dienstleistungen stärker nachgefragt werden, wie zum Beispiel Streamingdienste. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig scheint, ist, dass sich bestimmte Trends, die es auch schon vor der Pandemie gab, jetzt verstärkt haben. Und zwar insbesondere die Digitalisierung. Es kaufen eben immer mehr Leute im Netz. Und der zweite Trend, der so ein bisschen gegenläufig zu sein scheint, die Regionalisierung, dass eben viele Menschen jetzt plötzlich lokale Produkte, Läden vor Ort und so weiter vorziehen. Das sind aber Trends, die gab es vorher auch schon, die werden jetzt praktisch nochmal verstärkt. Und der dritte Punkt ist für mich die Frage, ob die Pandemie so etwas wie ein verändertes Sozialverhalten auf Dauer stellen wird. Also so wie wir das aus der Geschichte kennen, dass es früher eben bei anderen Seuchen danach andere Hygieneverhältnisse gab, die wir bis heute dann haben, dass wir uns die Hände waschen, dass wir ins Taschentuch schnäuzen und so weiter. Und da kann man sich natürlich fragen, ob jetzt durch die jetzige Pandemie sich wieder etwas so Tiefgreifendes in der Kultur ändert, also dass zum Beispiel soziales Abstandhalten sich normalisiert. Das könnte dann auch Auswirkungen auf die Konsumkultur haben.
Die Konsumkultur, so wie wir sie in den letzten Jahrzehnten kennen, ist ja vor allen Dingen auch etwas Sinnstiftendes. Also ich baue mir meine Identität durchaus auch oder teilweise doch sehr stark über Konsum. Wird sich das verändern?
Das glaube ich nicht. Ich habe eher sogar den Eindruck, dass die Krise so eine Art Weltanschauungsverstärker ist. Diejenigen, die schon immer sagten, es muss weniger werden, wir müssen entschleunigen und so weiter, die sagen, jetzt ist die Gelegenheit. Während andere, die sagen, naja, jetzt sieht man ja mal, was passiert, wenn wir das Ganze zum Halten bringen, ne? Und das muss jetzt unbedingt wieder losgehen. Also wir brauchen jetzt sozusagen Wachstum und Schwung in der Wirtschaft. Und mein Eindruck ist, diese Positionen, die sind jetzt durch die Krise nochmal katalysiert worden.
Auf der anderen Seite ist ja doch an diesem Versprechen des Konsums als sozusagen Glücksmoment, vielleicht sogar als Erlösungsmoment stark gekratzt worden. Wird das nicht doch irgendwelche nachhaltigen Spuren hinterlassen?
Das ist natürlich nicht auszuschließen. Ich denke schon, dass die Erlebbarkeit einer anderen Lebensform macht sicherlich einen großen Unterschied. Das ist nochmal was anderes, als wenn es wissenschaftliche Studien gibt oder politische Proteste. Aber wenn das wirklich in der eigenen Lebenswelt im Alltag erfahrbar wird, was es heißt, wenn man mal einen Gang runterfährt, das kann natürlich schon langfristige Konsequenzen haben.
Ist die Lehre aus jahrzehntelangem Konsum vielleicht auch die, dass egal wie viel man konsumiert, es eben keine Sättigung gibt und die Konsequenz jetzt plötzlich durch Corona einfach die, dass Verzicht etwas Sinnstiftendes haben kann?
Ja, wir unterscheiden in der Konsumtheorie zwischen Bedürfnissen und Begehrnissen. Bedürfnisse sind eben Bedürfnisse, die, wenn man sie befriedigt, dann zur Ruhe kommen. Also etwa, wenn ich Hunger habe und dann was esse, dann bin ich satt. Begehrnisse steigern sich sozusagen immer mehr dadurch, selbst wenn ich sie erfülle. Und diese Art von Konsum war ja sehr prägend in den letzten Jahrzehnten in der Wohlstandsgesellschaft. Und da kann es natürlich sein, dass das jetzt zu Verschiebungen kommt und Menschen erfahren, naja, die Erlebnistiefe spielt vielleicht eine größere Rolle als die Quantität oder überhaupt, dass die Qualität von Produkten wieder mehr wertgeschätzt wird, als das vorher in einer eher auf Quantifizierung setzenden Kultur der Fall war.
Dirk Hohnsträter, Leiter der Forschungsstelle Konsumkultur an der Universität Hildesheim, über Konsumkultur nach Corona. Kultur ist natürlich auch eine Form von Konsum, den man sich erstens leisten können und den man sich auch trauen muss. Wer aus dem Bildungsbürgertum kommt, der kennt die Gepflogenheiten am Theater, der kann Kunst lesen und kennt die Applauskonvention in der Oper. Wenn Kultur nun aber vermehrt ins Netz wandert, könnte die Hemmschwelle vielleicht niedriger werden. Das Theaterfestival Impulse, das dieses Jahr auch wie viele andere online stattfindet, beschäftigt sich in seiner Akademie mit der Frage, was Herkunft und kulturelle Teilhabe miteinander zu tun haben und wie gerade das freie Theater damit umgehen könnte. Christiane Enkeler hat an der ebenfalls im Netz stattfindenden Akademie teilgenommen.
Es gibt so viele Kernmomente in dieser Impulse-Akademie zum Thema Klassismus, dass man kaum weiß, womit man anfangen soll. Klassismus, haben wir im Vortrag von Antidiskriminierungstrainerin Frances Sieg gehört, ist kein Begriff aus der Wissenschaft, sondern aus der sozialen Bewegung. Mit Klassismus meint sie, dass Menschen der Zugang verwehrt wird zu Geld, Bildung, Anerkennung oder Teilhabe. Ressourcen, aus denen andere schöpfen können. Die dann wissen, wie man sich im Foyer bewegt, worüber man spricht und mit wem und die sich teure Abendkleidung leisten können. Wobei inzwischen die Jeans oft genug reicht, aber auch das muss man erst mal wissen. Es ist vor allem die große Frage nach dem Wir, die hier im Raum steht. Welches Wir beherrscht das Theater? Wer wird ausgegrenzt? Eine Diskussion, die schon lange geführt wird, wie holt man Menschen ins Theater, die sich dort nicht wohlfühlen oder die es nicht interessiert? Dazu sagt Performerin Nele Stuhler:
Ich finde das Sprechen in Dramaturgien über diese Leute, die sich das angucken, halt oft tatsächlich sehr klassistisch und degradierend. Und eigentlich müsste man da irgendwie so ansetzen, sich nicht zu fragen, wie holen wir die ran, sondern wie sprechen wir eigentlich überhaupt über unser Publikum.
In 3 Tagen möchte sich die Impulse-Akademie 3 Theateraspekten unter der Überschrift Klassismus widmen. Dem Personal, dem Programm und dem Publikum. Auf dem Impulse-Festival trifft und präsentiert sich die freie Theaterszene. Es sind auch Menschen aus der bildenden Kunst und Pädagogik da oder Menschen, die kaum ins Theater gehen. Diskutieren über Zoom ist nicht ideal, aber der Austausch ist lebendig. In der freien Szene arbeiten vorwiegend diejenigen KünstlerInnen, die keine Festverträge mit verlässlichen Gehältern in der Hand haben. Es wird viel darüber gesprochen, dass man sich auch diese Unsicherheit leisten können muss. Wenn man es erstmal auf die Kunsthochschule geschafft hat, schwierig ohne Hot Knowledge. Nirgendwo notiertes Wissen, zum Beispiel zu Bewerbungsverfahren, das in den einen Kreisen vorhanden ist und in den anderen eben nicht. In den Kleingruppen ist Thema, dass man dann das Studium oder auch Publikum so hochgestochen finden kann, dass man sich aus dem eigenen Bereich ausgeschlossen fühlt. Auch Eltern von KünstlerInnen, also ArbeiterInnen, HandwerkerInnen, stellten fest, dass Theater offenbar für sie nicht gemacht ist. Klassistische Benachteiligungen, lernen wir, hängen auch oft mit anderen Benachteiligungen zusammen. Zum Beispiel mit der wegen einer Einwanderungsgeschichte oder einer Behinderung.
Ich sage immer, ich fahre jetzt mit dem Diversity-Bus vor, karre so ein paar Disabled und klassistisch Benachteiligte und ein paar Türken rein. Und dann karre ich sie aber auch wieder raus, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Diese Haltung muss weg. So können wir nicht arbeiten.
Laila Erjan, Agentin für Diversität und Teilnehmerin, regt sich auf in großer Runde. Luise Meyer, Autorin von Mirks Maschine, hat sich am ersten Tag am Kapitalismus abgearbeitet, dessen Teile und Herrsche wirke. Wir grenzten uns voneinander ab und profitierten voneinander, anstatt uns zu verbünden. Genau an dieser Stelle wird es interessant, aber auch schwierig. Wem bitte möchte man eine Stimme geben, wenn die Menschen im Allgemeinen doch schon eine haben? Oder geht es um Raum? Und ist das dann noch Kunst, wenn es plötzlich um eindeutige Botschaften geht? Welchen Interpretationsraum hat dann das Publikum? Heiß diskutiert ist auch weiter die Frage, wie das so ist, wenn man Publikum auf die Bühne holt. Werden die Menschen ausgestellt, ausgenutzt? Wie ist das, wenn es Kinder sind? Die Diskussion läuft auch innerhalb der Akademie nicht ganz verletzungsfrei ab. Ganz ohne Marx erweitert Laila Erjan das Wir.
Wie oft habe ich Fehler gemacht und ich habe mir aber vorgenommen, fehlerfreundlich auch mit mir zu sein und immer wieder reinzugehen und diese Augenhöhe einzuüben und auch wirklich ehrlich zu meinen auch.
Ob man das Theater öffnen will oder nicht, die Entscheidung trifft man auf jeden Fall. Auch wir KulturjournalistInnen, die sich diesen Prozess nicht kritisch von außen ansehen können. Denn wie reden wir über Kultur? Machen wir es kompliziert? Performerin Sahar Rahimi bringt es auf den Punkt.
Wir sind alle Teil davon und deswegen glaube ich, dass diese Fehler wichtig sind. Also keine Scham, keine Scham. Wir machen alle Fehler, permanent. Wir haben diese Strukturen alle in uns. Wir haben die klassistischen Strukturen, die rassistischen und so weiter. Die haben wir doch drin. Da kann sich niemand freisprechen von.
Christiane Enkeler über die Akademie des Theaterfestivals Impulse, die sich mit dem Thema der sozialen Herkunft am freien Theater beschäftigt. Nippon Connection, so heißt das weltweit wichtigste Festival des japanischen Films außerhalb Japans, das in Frankfurt stattfindet. Dieses Jahr feiert man 20-jähriges Jubiläum. Die Corona-Krise lässt allerdings auch hier keine normalen Festivalbedingungen zu, heißt keine großen Kinoleinwände, keine internationale Begegnung in den Festivalcafés oder an den Sushi-Ständen in den Foyers. Die Online-Ausgabe ist zudem reduziert. Einige Filme will man sich für nächstes Jahr aufheben. Dann, so die Hoffnung, ist ein Nippon Connection Festival ohne Abstandsregeln wieder möglich. Die kleinere Auswahl hat unseren Landeskorrespondenten Ludger Fittkau trotzdem überzeugt.
Eine Frau klopft im Morgengrauen auf dem Balkon eines Wohnblocks einen Futon aus. Die neue Nachbarin Maki, Schriftstellerin und junge Mutter, ist von dieser frühen Ruhestörung verständlicherweise genervt. Denn die Doppelbelastung zwingt sie dazu, häufig nachts zu schreiben. Doch Mrs. Noisy, so auch der Titel des Spielfilms der 37-jährigen Regisseurin Chihiro Amano, lässt sich nicht von ihrem morgendlichen Klopfritual abbringen. Später wird klar, Mrs. Noisy versucht damit, ihren chronisch psychisch kranken Mann zu beruhigen, der unter Albträumen leidet. Chihiro Amano verfremdet mit der Futon-Szene eine Alltagssituation in Japan, erklärt sie im Videostatement für das Frankfurter Filmfestival.
An sonnigen Tagen hängen wir hier in Japan unsere Futon zum Auslüften über die Balkonbrüstungen. In meinem Film wird aus einem kleinen Nachbarschaftsstreit ein großer gesellschaftlicher Konflikt, in den auch die sozialen Medien verwickelt sind. Ich glaube tatsächlich daran, dass aus kleinen Disputen bisweilen große soziale Spaltungen oder gar Kriege entstehen können.
Der Nachbarschaftskrieg, der aus dem Futonstreit entsteht, wird durch Handyvideos angeheizt, die das handfeste Gezänk der beiden Nachbarinnen festhalten. Der jüngere Bruder der Schriftstellerin, ein Internetfreak, stellt die Filme schließlich ins Netz, mit weitreichenden sozialen Folgen für die Protagonistinnen. Mrs. Noisy ist einerseits eine filmisch exzellent gemachte Tragikomödie mit beißender Kritik an gehässigen Social-Media-Inszenierungen auf Kosten von gesellschaftlichen Außenseitern. Andererseits irritiert das rückwärtsgewandte Frauenbild, das der Film vermittelt. Die Familie soll letztlich wichtiger sein als eine Karriere als Schriftstellerin. Der Ehemann, den es zwar gibt, ist meist nicht da. Die Doppelbelastung von Arbeit und Kinderbetreuung ist kommentarlos Frauensache. Ganz anders, nämlich schonungslos kritisch gegenüber der Kleinfamilie, die zur Hölle werden kann, ist die Botschaft des Films Under Your Bed von Mari Asato. Es ist über weite Strecken der filmische Monolog eines verklemmten jungen Mannes, den seine hoffnungslose Liebe zu einer Kommilitonin auf dem College zu einem bemitleidenswerten Spanner werden lässt. Weil er beginnt, lange nach dem Studium, das Haus seines inzwischen verheirateten Jugendschwarms systematisch zu überwachen, wird er aber auch Zeuge brutaler häuslicher Gewalt des Ehemannes gegen die Frau. Am Ende einer qualvollen Wandlung, die den psychisch instabilen und passiven Beobachter schließlich zum Eingreifen veranlasst, steht sein Mord am brutalen Ehemann.
Die Hauptfigur des Films ist sehr seltsam und ambivalent. Da aber der Großteil des Films aus der Perspektive dieses widersprüchlichen Charakters erzählt wird, bleiben wir als Zuschauer ihm fremd und distanziert. Das interessierte mich.
Under Your Bed von Mari Asato zeigt überzeugend und unerbittlich, wie Hoffnungen auf privates Glück im modernen Vorstadthaus in den Gewaltexzessen prügelnder Ehemänner zerschellen können. Blues als Filmmusik oder dunkle Blautöne als Bildsprache in der japanischen Gesellschaft scheint zumindest hinsichtlich des Geschlechterkampfs Melancholie angesagt zu sein. Doch im Festivalschwerpunkt Female Futures, neue Frauenbilder in Japan, finden sich auch Werke mit kämpferisch-feministischen Botschaften. Etwa 100 Yen Love von Masaharu Take. Hier wird von der Verwandlung einer lethargischen jungen Frau vom Vergewaltigungsopfer zur Boxerin erzählt. Der Film war zwar bereits 2015 für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert, doch es war richtig, ihn jetzt bei Nippon Connection in die gelungene Reihe zu den neuen Frauenbildern in Japan noch einmal aufzunehmen. Gerade von vielen jungen japanischen Regisseurinnen, deren Arbeiten in diesem Jahr beim Festival präsentiert wurden, ist künstlerisch und inhaltlich noch viel zu erwarten. Man kann sich darauf freuen, dass sie im nächsten Jahr auch wieder persönlich auf dem Festival zu treffen sein werden. Hoffentlich.
Ludger Fittgau über das japanische Filmfestival Nippon Connection. Kurz vor Schluss, wie immer, die Kulturmeldung und die hat heute Michael Köhler.
Die Grünen Forderung nach Streichung des Wortes Rasse aus dem Grundgesetz, sie stößt im politischen Berlin auf breite Offenheit. Die schwarze Soziologin Natasha Kelly, die forscht über Kolonialismus und Feminismus und zur Frage nach Streichung des Wortes Rasse aus Artikel 3 des Grundgesetzes, sagte sie im Programm von Deutschlandfunk Kultur.
Ich glaube, wir müssen an anderer Stelle anfangen, nämlich tatsächlich mit der Fragestellung, was ist Rassismus? Das ist, glaube ich, der große Knackpunkt und vor allem, was ist antischwarzer Rassismus? Wir wissen ja inzwischen, dass es keine menschlichen Rassen gibt. Da liegt die Logik nahe, natürlich dann Rasse zu streichen aus dem Grundgesetz. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil wenn wir natürlich Rasse streichen, ist damit der Rassismus nicht weg. Und da würde ja eine Gesetzeslücke entstehen, eine Schutzlücke entstehen.
Meint Natasha Kelly. Der französische Schriftsteller Jean Raspail ist im Alter von 94 Jahren in Paris gestorben. Raspail, der 1925 in eine großbürgerliche Familie geboren wurde, schrieb seit den 1950er Jahren kontroverse Romane. Zukunftsromane etwa, in denen die großen Ideologien scheitern und eine katholische Monarchie errichtet wird. Seine Werke behandeln auch Einwanderung, darunter das Heerlager der Heiligen aus dem Jahr 1973, wo die Landung einer Million Inder aus der Unterschicht an der französischen Mittelmeerküste zum Untergang der abendländischen Kultur beiträgt. Vor wenigen Jahren vom rechtsnationalen Antaios Verlag übrigens neu aufgelegt. Raspail leitete zwischen 1950 und 70 zahlreiche Reisen und Expeditionen. Berliner Clubs sollen nach dem Willen der Regierungskoalition der Bundeshauptstadt besser vor Verdrängung geschützt werden. Dafür sollen sie als Kulturstätten anerkannt werden. Das geht aus einem Antrag der Fraktionen von SPD, Linke und Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus hervor. Schützenswert seien Clubs, die einen regelmäßigen Spielbetrieb und ein anerkanntes künstlerisches Profil aufweisen, heißt es darin, dass durch kuratiertes Programm musikästhetischen Anspruch und ein raumgestalterisches Konzept gekennzeichnet ist.
Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. Aus Peking werden viele neue Corona-Neuinfektionen gemeldet. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.